Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Wenn ihr Kurzpott spektakulär anklickt, hört ihr immer die Zusammenfassung einer Gesprächsfolge.
Heute mit Dr. Imke Heuer, Autismusaufklärerin in eigener Sache.
Und mit Publikum. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht euch mal bemerkbar.
Ja, so soll es sein. Danke.
Wir freuen uns sehr über diese heutige besondere Folge. Wir bedanken uns bei den Förderern und ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Martinsclub und nehmen heute live on tape diese Folge auf. Und unser Gast ist Dr. Imke Heuer. Sie verbindet Wissenschaft und Aktivismus und forscht und kämpft für Autismus, damit Autismus besser verstanden wird, ist Literaturwissenschaftlerin, Anglistin, ist aktiv für OutSocial, einen großen Verband der autistischen Selbstvertretung und für den großen Selbsthilfeverein ASPIS e.V. und hat auch das SIAM-Projekt mitgegründet, wo es mittlerweile an die 100 Seminare gab, ja, mit Fortbildung für 1000 Autistinnen und Autisten.
Bei den Workshops autistische Fähigkeiten, die sind älter.
Ich glaube, ich war mal der einzige neurotypische Teilnehmer.
Ja, und ein Kollege auch von OutSocial hat auch mal erwähnt von dir, Marco, dass du der einzige Nicht-Autist warst, der dort jemals auch teilnehmen dürfte. Das ist schon eine besondere Ehre.
Ja, da war ich sehr froh und dankbar drüber.
Ja, gerade viele autistische Menschen erleben ja ganz viel auch Misserfolgserlebnisse, oft auch, dass rein nur die Defizite gesehen werden. Die Diagnosen selber sind ja rein defizitorientiert und ihnen auch Fähigkeiten und Kompetenzen auch abgesprochen werden. Und deswegen ist so dieser gemeinsame Austausch, wo es eigentlich wirklich um Ressourcen und Fähigkeiten geht, so was ganz, ganz Wichtiges tatsächlich für autistische Menschen. Ja. Und wenn Menschen, die mit autistischen Menschen arbeiten, sich den Ansatz quasi zu eigen machen, ich glaube, dass das auch eine ganz, ganz große Unterstützung und was ganz Wertvolles ist.
Wir wollen jetzt heute hier mit euch im Publikum Autismus von innen und außen beleuchten. Also wir haben euch gebeten, vorher Fragen auf Karten zu schreiben und gegen Ende unserer Aufzeichnung nehmen wir uns die dann mal vor. Es sind sehr viele geworden. Vielen Dank für das rege Mitmachen. Und dann wollen wir diese Folge dazu nutzen, mit Klischees aufzuräumen. Wie ist dir denn in deinem Leben Autismus zum ersten Mal begegnet? So bevor du es wusstest, dass du selber Autistin bist.
Ja, zum ersten Mal, das ist ganz interessant, das ist tatsächlich in meiner Kindheit gewesen. Als ich 5 Jahre alt war, sind wir umgezogen als Familie und in unserer Nachbarschaft wohnte eine Familie mit einer Tochter, die aus heutiger Sicht frühkindliche Autistin ist oder war. Die gehörte zu den Menschen, die auch wirklich sehr hohen Unterstützungsbedarf haben und wo auch auf den ersten Blick auch klar war, dass was anders ist. Gleichzeitig habe ich mitbekommen als Kind, dass da irgendwo auch ähnlich, ich konnte sie so zum Teil verstehen, also wenn sie sich zum Beispiel über was aufgeregt hat, was sehr laut war oder wenn fremde Menschen in die Wohnung kamen oder auch so Dinge, dass sie zum Beispiel auch geschaukelt hat oder sich gedreht hat, um sich zu beruhigen, das waren Dinge, die ich selber auch machte, wo mir aber gesagt worden ist, dass das komisch ist oder gestört ist und das habe ich bei dieser Frau, die eindeutig quasi ein Mensch war, der sehr anders war, gesehen und das hat mich da auch irgendwie eher irritiert, diese Parallele. Gleichzeitig habe ich da eine Affinität eben bemerkt, ohne dass ich sie da mit dem Begriff hätte benennen können. Und dann habe ich noch so, wo ich dann so im Grundschulalter war, eine Dokumentation gesehen, wo es um ein autistisches Mädchen ging, was auch nicht sprach. Und da habe ich den Begriff Autismus tatsächlich gehört und habe von der Frau in der Nachbarschaft, die quasi nur als geistig behindert galt, tatsächlich als Kind erkannt, dass die Autistin ist, was sie später auch dann bewahrheitet hat. Und dann habe ich später aber mal eine Doku gesehen, wo ein junger Mann vorkam. Das war, wo ich im Studium war, wo es hieß, der wäre Autist. Und das war jemand, der machte eine Ausbildung und konnte auch sprechen, war quasi auch nicht kognitiv eingeschränkt, war aber doch noch mal deutlicher auffällig, als ich selber mich da quasi gesehen hatte. Und vor allem war auch die Darstellung sehr irreführend, dass autistische Menschen zwar selbst Gefühle hätten, aber dass sie nicht das Konzept hätten, dass andere Menschen Gefühle haben und dass ihnen sozusagen auch völlig egal wäre, was andere Menschen über sie denken, weil quasi das Konzept, dass ein anderer was über einen denkt, würden die gar nicht begreifen. Und damit konnte ich mich nicht identifizieren, weil ich mich eigentlich selber so erlebt habe, dass ich eher zu viel Mitgefühl hätte und bei vielem auch eher empfindlich war, verletzt war, mich dann zurückziehen musste. Und da habe ich gedacht, nein, dann das kann ja gar nicht sein. Mhm. Und dann habe ich noch mal Jahre später, da war ich tatsächlich auch schon mit der Promotion fertig, dann einen Artikel gelesen über autistische Frauen und habe da dann ganz andere Dinge gelesen, wo auch gerade dieses Thema sich nicht verstanden fühlen, Ausgrenzung erleben, aber auch eher sensibel zu sein, sich für andere Menschen auch zu interessieren, sich zum Beispiel auch für Literatur zu interessieren, was vorher in den Darstellungen eben auch nicht so war. Da ging es eben um Menschen, die rein technische Interessen hätten oder so Interessen an Verkehrsmitteln oder Ähnlichem. Da habe ich dann gedacht, das klingt ja für mich so, ich glaube, wenn das so stimmt, dann bin ich auch Autistin, habe ich dann tatsächlich gedacht. Und das hat mich dann dazu gebracht, mich so da rein auch zu vertiefen. Auch letztendlich dann im Internet gab es ein großes Selbsthilfeforum vom ASPIS, was auch heute noch existiert. Und habe dann tatsächlich auch eine Diagnostik gesucht. Das ist jetzt mittlerweile, ist es 12 Jahre her. Und das war für mich einerseits auch eine große Erleichterung, für so viel auch eine Erklärung zu haben. Aber es war schon auch ein sehr langer Verarbeitungsprozess.
Zu dieser ganzen Annahme der Diagnose, ja. Ne?
Genau.
Wenn du schon als Kind wusstest, was Autismus ist, also das so für dich entdeckt hast, aber erst so spät quasi die Bestätigung bekommen hast, wenn du die Möglichkeit hättest, nochmal zu dir als Kind zurückzureisen, was würdest du der kleinen Imke sagen?
Ja, ich weiß gar nicht mal, ob ich hier die Diagnose sagen würde, weil es war dann so in den 80ern und da wäre das viel stärker stigmatisiert gewesen. Aber ich würde dann sagen, du bist schon so in Ordnung, wie du bist. Du bist ein bisschen anders als die anderen. Du nimmst Dinge ein bisschen anders wahr und deswegen ist manches für dich wichtig, was für die anderen unwichtig ist und manches, was für die anderen wichtig ist, das ist dir vielleicht gar nicht so wichtig, aber das ist so schon in Ordnung. Menschen sind verschieden und hab Mut, du wirst schon deinen Weg finden, auch wenn es manchmal schwierig ist, so in der Art.
Wie sind denn deine Eltern damals mit deinem Anderssein umgegangen?
Im Großen und Ganzen eigentlich ganz positiv. Also wie gesagt, dieses mit dem, was sie auch eher irritiert hat, weil er es eben als irgendwie auch verhaltensgestört auch galt, dass ich damit Druck abbaute, aber dann, warum hat sie so viel Druck? Also gerade mal für meine Mutter war es dann natürlich das Thema, was mache ich falsch? Also schon in meiner Säuglings- und Kleinkindzeit hat sie zum Teil Tagebuch geschrieben und da sich schon gefragt, was habe ich falsch gemacht? Also weil der Kinderarzt auch von Neuropathia nervosa und sowas sprach und was aus heutiger Sicht so veraltete Diagnosen sind.
Und was das heißt Neuropathie? Ja,
das war also, dass es irgendeine nervöse Neuropathie quasi ist, also eine Nervenschwäche eigentlich.
Also schon auch mal eine Pathologisierung, genau, des So-Seins.
Und zwar ja schon
also
schon
eine als Säugling krankhafte Darstellung.
Ja. Schon als Säugling tatsächlich. Ja, und auf der anderen Seite waren meine Eltern immer auch sehr akzeptierend. Also aus heutiger Sicht muss ich sagen, bin ich relativ sicher, dass mein Vater auch im Spektrum war. Mein Vater war Lehrer und hat auch an manchen Punkten auch soziale Probleme gehabt, aber ist eben, hat eben in dem Buch eben doch auch gut funktionieren können, auch mit ganz großem Interesse für Geschichte. Er hatte da auch ein relativ enzyklopädisches Wissen. Meine Mutter ist sicher keine Autistin, aber ihre Großmutter habe ich noch gut gekannt. Da würde ich auch sagen, aus heutiger Sicht, dass sie im Spektrum war.
Was nochmal zeigt, dass das eben meistens eine genetische Veranlagung hat, eine genetische Veranlagung, die einfach da ist und auch bleibt und gewissermaßen auch bleiben darf.
Ja, absolut. Ne? Ja.
Was ist deine Definition von Autismus?
Ja, darüber habe ich tatsächlich schon oft nachgedacht, finde es gar nicht so einfach zu beantworten. Letztendlich denke ich, dass dieser Schlüssel tatsächlich in der anderen Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung auch liegt. Also dass autistische Menschen wahrscheinlich auch mehr wahrnehmen in einem Moment, also mehr bewusst wahrnehmen. Bei nicht-autistischen Menschen ist es ja so, dass sehr viel, was an Sinnesreizen reinkommt, es gar nicht diese Schwelle ins Bewusstsein schafft und vorher ausgefiltert wird und daher dann auch nicht bewusst verarbeitet werden muss. Und bei autistischen Menschen kommt da mehr durch. Ich würde auch nicht sagen, manche sagen, dann kommt alles durch, das ist Quatsch. Und ich glaube, dass wenn es ist sehr unterschiedlich auch, wie viel dann auch durchkommt. Und auch bei den verschiedenen Sinnen kann das unterschiedlich sein. Und das führt aber dazu, dass mehr quasi bewusst verarbeitet werden muss. Und das strengt an. Und dadurch glaube ich, dass für autistische Menschen einfach viele Dinge auch mehr Energie kosten, weil sie bewusst gesteuert werden müssen. Auch sowas, das ist auch so ein Grund, warum so der, was man so den sozialen Autopiloten manchmal nennt, bei autistischen Menschen schlechter funktioniert oder ja, störanfälliger ist. Auch in größeren Gruppen zum Beispiel auch wissen bei einem Gespräch, wann genau jetzt der Punkt ist, wo sie was sagen sollen, wann man unterbrechen darf, um überhaupt zu Wort zu kommen und gleichzeitig aber nicht als unhöflich zu gelten, so als Beispiel. Und wann der richtige Punkt ist, zu einem Thema noch was zu sagen und wann jetzt in der Gruppe das Thema gewechselt hat, einfach so als so ganz banale Beispiele. Und das ist für autistische Menschen, sind das so Dinge, die eben nicht so quasi automatisiert ablaufen und nicht so von selbst, sondern die man bewusst dann in diesem Gespräch dann steuern muss. Wann ist jetzt der Punkt, wann ich was sage? Wann sage ich auch zu viel? Wann höre ich wieder auf, ohne dass es unhöflich wird? Modulation der Stimme, nicht zu laut, nicht zu leise, Intonation, also viele Kleinigkeiten. Und dann glaube ich noch, dass insgesamt einfach das ganze Nervensystem das deswegen auch empfindlicher ist, wegen der großen Reizoffenheit, aber auch dadurch eben auch eine größere Stressanfälligkeit, weswegen autistische Menschen oft insgesamt auch körperlich empfindlicher sind.
Ja, und ich glaube, was du gerade als banal benannt hast, das ist ja, so habe ich das auch von anderen AutistInnen manchmal geschildert bekommen, eigentlich wie das ständige Lösen von schwersten Matheaufgaben. Mhm. Also einfach ein sehr hoher kognitiver Aufwand. Immer Höchstleistung, ne? Und dann noch diese ganze von dir benannte Reizverarbeitung, wo eben kaum was ausgefiltert wird, bis hin, dass ja dann auch bestimmte Assoziationsketten viel dichter geknüpft werden, gedanklich auch. Und natürlich dann auch ganz viel innere Informationen auch noch verarbeitet werden, ne? Was dann irgendwann zu einer skurrilen Situation führen kann. Ich lasse mich mal mit einem Klienten in der Corona-Zeit per Videotherapie gemacht habe. Und ich habe in der Spiegelung seiner Brillengläser gesehen, dass er nebenbei gezockt hat. Und dann irgendwann, sag mal, hörst du mir eigentlich zu, wenn du nebenbei zockst? Und er sagt, ja, weil ich zocke, kann ich dir zuhören. Ich sage, interessant, erzähl mal, wie fühlt sich das an? Er sagt, naja, ich höre meine Familie reden. Und wenn ich jetzt nicht zocken würde, würde ich die ganze Zeit darüber nachdenken, was meine Familie da eigentlich zu bereden hat und warum. Mhm. Und ich will aber mit dir reden. Und das hat ihm sozusagen geholfen, obwohl das so widersinnig scheint, sich zu filtern, weil die sogenannten natürlichen Filter, die neurotypische Menschen haben, so nicht vorhanden sind.
Hast du das nicht auch neulich gemacht, als wir zusammen einen Vortrag besucht haben?
Ja, das stimmt, das mache ich gerne immer. Also ich spiele entweder dann so ein Online-Spiel oder sowas, manchmal auch Schach, Online-Schach. Und ich lese auch einfach auf Blogs oder sowas und kann daneben, also einfach um daneben auch zuzuhören. Das ist für mich tatsächlich kein Problem, das kann ich gut. Und das hilft manchmal auch so, die eigenen inneren Gedanken, wo ich eher eine innere Ablenkung habe, von dem, was jetzt außen passiert, ein bisschen auszuschalten. Mhm. Und dann kann ich tatsächlich, auch wenn es paradox klingt, kann ich tatsächlich besser zuhören. Mhm. Ich weiß von anderen autistischen Menschen, die dann zum Beispiel auch so zeichnen oder so, das machen auch viele. Andere machen auch Stimming, also auch mit dem, also vielleicht auch mit so einem Fidget Spinner oder sowas. Und dann wird das teilweise dann negativ gesehen und wird gesagt, nun hör mir doch mal richtig zu. Dabei kann das für autistische Menschen tatsächlich sehr hilfreich sein. Mhm. Einmal, was ich eben sagte, die eigenen inneren Gedanken zum Schweigen zu bringen ein bisschen oder in den Hintergrund treten zu lassen. Schweigen tun sie nie wirklich, aber dass sie nicht mehr so bewusst im Präsenz sind, aber auch um zum Beispiel auch andere Nebengeräusche ein bisschen wegzufiltern, weil das ist tatsächlich für autistische Menschen oft, also es geht mir selber so und ich weiß, dass es auch bei anderen ähnlich ist, zum Beispiel in Kneipen oder Restaurants oder so, wenn dann an mehreren Tischen mehrere Gespräche stattfinden, es sehr schwer sein kann, sich auf das Gespräch mit den Menschen, mit denen man gerade sich unterhält, zu konzentrieren, weil man die ganzen anderen Gespräche auch mithört. Dass man dann rechts und links und vielleicht auch noch gegenüber dann in den Gesprächen irgendwie mit drin hängt, ohne richtig drin zu sein und in keinem eigentlich richtig selber da reinkommt und dabei ist, aber so überall so halb. Und das kann sehr frustrierend und anstrengend gleichzeitig sein.
Und letztlich könnte man ja dann den vermeintlich mangelnden Blickkontakt als Höflichkeit ansehen, weil du oder auch andere autistische Menschen sich in die Lage versetzen, überhaupt konzentriert zuzuhören.
Genau.
Und ich dann eher beunruhigt bin, wenn ich dauernd von Autistinnen angestarrt werde beim Miteinander reden, weil ich denke, das könnte sein, dass ihr jetzt gerade maskiert und dass das auch noch anstrengend ist.
Also Maskierung kannst du ja kurz erklären. Einfach, wenn autistische Menschen versuchen, sich angepasst zu verhalten.
Ja, und da gibt es eben verschiedene Varianten. Das eine ist, das wirklich bewusst zu machen, im Sinne von, was tatsächlich autistische Frauen oft machen, aber auch Mädchen schon, ist dieses, so ein Klassiker, auch in der Schule vielleicht ein beliebtes Mädchen zu beobachten, was irgendwie bei anderen gut ankommt. Und bewusst deren Verhalten auch nachzuahmen, bis hin zu Gesten und so. Und hatte ich auch mal so eine Phase. Und das andere Thema ist natürlich auch von außen, auch familiär, aber auch in der Schule und in anderen Kontexten, auch explizites soziales Training. Also sowas wie zum Beispiel dies mit dem Blickkontakt und Handgeben, das mit Kindern üben und im schlimmsten Fall sogar ihnen das total anzutrainieren, einfach mit dem Ziel, dass sie sich einfach unauffällig verhalten. Und das ist, da kann ich wirklich nur vorwarnen, weil selbst wenn das gelingt, ist das so, dass das die autistischen Menschen einmal extrem anstrengt, was auf Dauer zu Burnout führen, auch krank machen kann. Aber vor allen Dingen geht dann alle Energie da rein. Das heißt, wenn man möchte, dass der Mensch seine Interessen und seine Stärken entwickeln kann, ist das nicht mehr möglich. Und insofern kann das sogar weniger gesellschaftliche Teilhabe geben, als wenn man einen autistischen Menschen vielleicht ein bisschen auffälliger sein lässt und dafür eher so die eigenen Interessen auch entwickeln lässt. Das finde ich so ein ganz wichtiges Thema.
Und das hat ja dann auch eine gewisse Tragik in
hat
sich.
Hat es auch.
Ne? Weil diese Maskierung ist ja nicht immer so ausgestaltet, dass man dann nicht wirklich auffällt. Du fällst ja trotzdem auf. Und alle denken, ja, irgendwie scheint sie so zu tun, als ob sie dazugehört. Aber was soll das denn? Ne?
Also, es gibt ja diesen Spruch, für Normale zu autistisch, für Autisten zu normal. Ist so ein alter Spruch. Nun, einmal gibt es Normalität nicht wirklich. Und wer will schon noch heutzutage normal sein? Also die Menschen wollen ja alle irgendwie interessant sein. Aber gleichzeitig beschreibt das immer noch so ein Zwiespalt, in dem auch sehr viele autistische Menschen stecken, denen sehr viel antrainiert worden ist. Und wo zum Teil tatsächlich auch die Community auch nicht in jedem Fall immer tolerant ist und wo es auch gibt, dass Menschen auch die Diagnose abgesprochen wird, auch durchaus von anderen autistischen Menschen und so. Also das ist kann schon manchmal echt tragisch sein.
Der ganz unbeliebte Satz. Man sieht dir gar nicht anders, dass du autistisch
bist.
Genau,
genau. Und das ist nett gemeint. Im positiven Fall ist es nett gemeint, aber ist eigentlich das Gegenteil.
Ich stehe jetzt schon so drastisch vor und sage, ja, ich kann nachvollziehen, dass du dir jetzt kein A in die Stirn ritzen willst.
Nein.
Also klar.
Und das ist natürlich ein Thema, was ohnehin auch bei unsichtbaren Behinderungen so der Fall ist. Es gibt ja auch Menschen, die körperliche chronische Erkrankungen zum Beispiel haben, chronische Schmerzen, alle möglichen anderen Erkrankungen oder auch psychiatrische Diagnosen, da ist das ja auch ein Thema, denen man das nicht unbedingt gleich anmerkt und quasi die Diagnose und die Probleme und der Unterstützungsbedarf und so pauschal abgesprochen werden. Also das ist so ein Thema, den Menschen denen man stark anmerkt, dass sie anders sind, die vielleicht auch von vornherein auch sichtbar, in welcher Form auch immer, auch behindert wirken, denen wird auf abgesprochen, überhaupt selber eine Agency zu haben, auch was für sich selber zu wollen, für sich was zu planen und überhaupt Kompetenzen zu haben. Den Menschen, denen man es nicht anmerkt, wird der Unterstützungsbedarf, wird die Diagnose, werden die Schwierigkeiten abgesprochen. Einfach, weil Menschen auch gerne Schubladen haben und dass jemand vielleicht Schwierigkeiten hat, eine Behinderung hat, aber auch Stärken hat in beide Richtungen, für viele so nicht richtig zusammengeht. Und deswegen ist das ein Thema, was letztendlich auch für die Selbstvertretung ein wichtiges Thema ist, was weit auch über Autismus hinausgeht. Also da finde ich es tatsächlich auch wichtig, auch mit Menschen mit anderen Behinderungen, aber auch mit Menschen, die autistisch sind und vielleicht einen höheren Unterstützungsbedarf haben, auch solidarisch zu sein. Wirklich die Gemeinsamkeiten zu sehen, halte ich da auch für wichtig.
Du forschst ja auch dazu, wie Stigmatisierung gegenüber behinderten Menschen entgegengewirkt werden kann am Uniklinikum Eppendorf.
Genau.
Dass die Menschen mit ihren tatsächlichen Erfahrungen einbezogen werden.
Genau. Und dafür interviewe ich im Moment ganz viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen. Und dies einfach dieses Thema psychiatrische Diagnosen in einen differenzierteren und auch quasi recovery-orientierten Blick in die Öffentlichkeit zu bringen. Dass es jetzt nicht in erster Linie um Heilung gehen sollte, sondern darum, dass ein Mensch ein gutes Leben für sich findet, auch auf die Ressourcen zu gucken, egal was ein Mensch hat, sozusagen die gesunden Anteile sind eigentlich immer das, was überwiegt. Und auch mit Symptomen und weiter auch mit Unterstützungsbedarf ist ein selbstbestimmtes, auch ein erfülltes Leben auch möglich. Das ist lange Zeit, also gerade Menschen auch mit als schwerwiegend geltenden psychiatrischen Diagnosen wie Schizophrenie zum Beispiel oder auch Borderline, die erleben im System ganz viel Entmutigung, ganz viel auch so quasi so Hoffnungslosigkeit, die ihnen vermittelt wird. Sie werden nie selbstständig leben können, sie werden nie berufstätig sein können, alles Mögliche. Und das stimmt eben nicht. Auch bei Menschen, die sehr lange Hilfe gebraucht haben, auch schwierige Biografien haben, ist quasi ein positiver Weg und Ausbau von Stärken und so auch immer möglich. Und das ist was so unser Schwerpunkt auch ist.
Gemeinsam ist ja allen auch die Unkenntnis, ne?
Absolut.
Also über diese Phänomene der psychiatrischen Erkrankung, genauso wie die Unkenntnis über Autismus. Das begegnet uns ja bis heute, obwohl Autismus, wenn man jetzt mal Frau Suchareva mitrechnet, seit knapp 100 Jahren, über 100 Jahren bekannt. Sie hat es, glaube ich, noch nicht so benannt. Dann später haben es ja Leo Kanner und Hans Asperger etwas differenzierter beschrieben. Aber bis heute gibt es darüber ja eine derartige Unkenntnis, dass wir, weswegen wir lauter Klischees begegnet sind. Ne? Wie Autisten haben keine Gefühle, sind nicht empathisch. Das haben wir ja vielleicht schon so ein bisschen aufgeklärt, dass das also so nicht stimmt. Ich fand vorhin noch mal bemerkenswert, dass du sagtest, um dich zu konzentrieren zu können, spielst du beiläufig Online-Schach. Das bedeutet für neurotypische Menschen wieder sehr hohe kognitive Anstrengung. Also für mich jedenfalls.
Gegen die schwächeren Bots. Also nicht gegen die wirklich starken.
Ach so, du spielst so gegen die Bots. Okay. Das würden manche neurotypischen Menschen auch nicht hinkriegen.
Okay. Als wir uns zusammen vorbereitet haben auf unser Gespräch heute und ich gesagt habe, wir wollen auch gerne das so am Ende so gesellschaftlich öffnen, was können wir denn den Leuten mitgeben, die sich überhaupt nicht mit Autismus auskennen, was sie tun können, um sich ein bisschen freundlicher zu verhalten, dass sich auch autistische Menschen in ihrer Umgebung wohlfühlen. Da meintest du das Beispiel mit der Supermarktkasse.
Das finde ich, das ist so ein lebensnahes, praktisches Beispiel. Wenn jemand sich zum Beispiel falsch anstellt, weil er oder sie nicht erkannt hat, wo das Ende der Schlange ist, oder stößt jemanden an, rempelt jemanden an aus Versehen, dann kommen von vielen Menschen gleich sehr, sehr unfreundliche Bemerkungen. Und wenn man sich dann entschuldigt, wird die Entschuldigung oft noch nicht mal angenommen. Dabei kann das wirklich auch ein Versehen sein. Autistische Menschen erkennen manchmal auch schlecht, wo das Ende der Schlange ist. Oder sie selber, wenn sie am Ende der Schlange stehen, signalisieren das Ende der Schlange so schlecht, dass sich neben ihnen eine Parallelschlange bildet, so dass es dann nachher so wirkt, als ob man selber sich vorgedrängelt hätte. Und das sind so Themen, da wirken autistische Menschen oft dann als unhöflich, obwohl sie es gar nicht sind. Oder auch irgendwo beim Einsteigen, beim Aussteigen, wenn man an jemanden stößt oder sowas. Und ich finde tatsächlich einfach bei anderen Menschen nicht gleich das Negative annehmen, auch nicht gleich unhöflich, unfreundlich reagieren, auch wenn man selber vielleicht genervt ist. Einfach einen anderen Menschen, wenn er jetzt eigentlich einem nichts tut und nicht wirklich sichtbar aggressiv ist oder so, erstmal vielleicht das Positive anzunehmen. Ich glaube, dass das die Gesellschaft schon an sich ein Stück besser machen würde und davon alle profitieren würden auch.
Jetzt sind Sie dran, seid ihr dran. Wir haben ja vorher Fragen eingesammelt und ihr habt die so ein bisschen für euch sortiert, Marco und Imke. Hast du eine Idee?
Ja, ich hab eine ganz interessante Karte, weil sie erstmal so ein bisschen irritiert, weil hier eben in deutlicher Schrift steht, ich finde Autismus nicht gut. Und das wirft ja so die Frage auf, okay, wie ist das gemeint? Ist das eigene Erleben gemeint? Also, dass eben alles so stressig ist oder dieses Unverständnis von Autismus? Oder was ist mit, ich finde Autismus nicht gut gemeint? Neben den Behilflichkeiten, wie sie Jason von den Wochenendrebellen nennt. Also wir haben es Ressourcen genannt oder Fähigkeit, eben auch viele Behinderungen. Und dann ist Autismus wirklich nicht gut. Wo dann auch zum Beispiel unser erster Podcast-Gast, Bianca Breulich, sagt, naja, Behinderung ist häufig auch sozial bedingt, kommt von außen. Absolut. Also nicht umsonst hat sich auch die Gebärde in der Gebärdensprache von behindert wie arm ab zu Behinderung mit ich stoße gegen Barrieren geändert.
Ich finde, du hast das auch so gut erklärt im Zusammenhang mit dem Begriff Autismus-Spektrum-Störung, dass diese Störung ja nicht bedeutet, dieser Mensch ist gestört, sondern da gibt es eine Störung im Leben dieses Menschen. Wie meintest du das?
Das hängt auch mit dem Thema Kommunikation zusammen. Es wird oft gesagt, autistische Menschen wären gestört in ihrer Kommunikation. Aber das ist eigentlich total unpräzise und unwissenschaftlich, die Definition, weil Kommunikation per Definition etwas ist, was zwischen mehr als einer Person nur stattfinden kann. Und das bedeutet, wenn eine Kommunikation gestört ist, dann liegt diese Störung quasi an allen Beteiligten und an dieser konkreten Situation. Und deswegen müsste man eher mal gucken, was funktioniert da nicht in der Situation, anstatt dem Menschen das zuzuschreiben und zu sagen, der ist gestört. Weil das ist tatsächlich auch bei unseren Workshops, da merkt man unter autistischen Menschen, das hast du dann ja auch in dem Fähigkeiten-Workshop erleben dürfen, ist es oft so, dass die Kommunikation sehr gut funktioniert. Ja. Und da gibt es auch Forschung zu, dass eigentlich unter autistischen Menschen viele Kommunikation auch sehr gut gelingt. Aber dass es oft zwischen autistischen und nicht autistischen Menschen halt schwierig ist, auch nicht immer sein muss, aber eben häufig ist, das klingt einfach negativ.
Also die Störung entsteht dann in dem aneinander vorbeireden quasi, weil es eben unterschiedliche Kommunikationsstile gibt, die dann erstmal ein Stück weit angeglichen werden durch Nachfragen, verstehen wollen.
Ich sage auch immer gerne im Zweifel nachfragen. Also das ist
immer.
Und es gibt eine bekannte Autorin, die selber Autistin ist, Rudy Simone, die hat auch ein Buch geschrieben, Aspergirls, über autistische Mädchen und Frauen. Und sie hat auch ein Buch geschrieben über autistische Menschen und Arbeit, Beruf. Und die hat tatsächlich an einem Punkt so gesagt, don't fill in the blank. Das heißt, wenn man Verhalten von einem anderen Menschen nicht versteht, dass man das nicht gleich selber für sich interpretieren soll und dann oft eben negativ interpretieren und bewerten, was dann oft auch gerade am Arbeitsplatz und so in so eine Negativspirale auch führen kann, sondern erstmal den Menschen fragen. Und meistens oder sehr oft zumindest löst es sich dann schon auf.
Ja, welche Frage hast du da zu oberst liegen?
Manchmal ist Autismus normal, oder? Naja, das ist ja eine nette Frage. Also ich würde schon sagen, ja, wie gesagt, das Thema Normalität ist ja ohnehin auch ein bisschen diskreditiert. Was ist schon normal? Autistische Menschen gehören zum Spektrum Mensch letztendlich und zum Spektrum unserer Normalität, unserer Welt. Es hat immer autistische Menschen gegeben, auch wenn man das früher anders genannt hat. So der berühmte zerstreute Professor zum Beispiel, das wäre sowas. Aber auch der Dorftrottel, der vielleicht als komisch galt, aber auch so quasi trotzdem irgendwie akzeptiert war. Also das ist schon was,
Das Silicon Valley.
Absolut, ja.
Was natürlich nicht heißt, dass alle Autisten IT-Spezialisten
sind.
Nein,
absolut nicht.
Also, dass dieses Klischee nicht aufkommt, alle Autisten sind IT-Freaks und Spezialisten. Genauso wenig, dass sie Eisenbahnfreunde sind, gibt es auch, aber
obwohl
nicht nur.
Ich kenne auch welche, also so
natürlich,
selten ist es auch nicht.
Ja. Aber ich kenne auch welche, die haben eine Vorliebe für Geschichte oder für Metal-Bands oder sonst was.
So, nimm mal noch eine neue Frage, denn unsere Zeit läuft davon.
Ja, warum ist es schwieriger, weibliche Menschen mit Autismus zu diagnostizieren? Das ist ein sehr spannendes Thema und ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube tatsächlich, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, weil die Sozialisation anders ist. Und zwar gar nicht unbedingt so sehr in erster Linie die Sozialisation im Elternhaus. Das hat sich, glaube ich, inzwischen in vielen Familien auch angeglichen, sondern die Sozialisation in der Peer Group, also Mädchen-Peer Groups, haben einfach oft mehr soziale Themen auch selber. erklären auch sehr viel. Dann gleichzeitig wird bei Mädchen auch vieles anders bewertet. Also wenn ein Mädchen zum Beispiel nicht viel sagt, dann ist sie halt schüchtern und so. Und dann die Interessen sind oft nicht so stereotypisch autistisch wie bei autistischen Jungen. Also eben dann nicht Mathe, IT oder die Eisenbahn, sondern vielleicht Fantasy, Pferde, Klima, wie auch immer. Und insofern glaube ich tatsächlich, es liegt eher an der Wahrnehmung, wie autistische Menschen wahrgenommen werden, dass es bei Mädchen und Frauen weniger erkannt wird. Und dann ist es so, die sozialen Anforderungen sind tatsächlich an Frauen höher als an Männer. Also gerade was so diese zwischenmenschliche Kommunikation angeht. Und viele Autistinnen bringen sich da schon bewusst sehr früh auch bei. Also lesen zum Beispiel auch als Teenager oder auch als Kinder schon Bücher über Psychologie, über Kommunikation. Gar nicht so wenige gehen auch tatsächlich in soziale Berufe oder werden Ärztin, Psychotherapeutin, Sozialarbeiterin. Also das gibt es sehr, sehr häufig. Und dann geraten viele auch dann trotzdem an Probleme, halt dann oft mit den KollegInnen, dann nicht mit den KlientInnen. Das ist so der Klassiker quasi. Aber das hat mit Rollenerwartungen zu tun und damit, wie Verhalten auch noch unterschiedlich bewertet wird.
Also heißt auch, dass Autistinnen auch nochmal anders oder vielleicht naturgegebener maskieren. Und ein anderer Aspekt, den ich ja auch immer wieder höre oder lese, ist ja, dass die Beschreibungen von Hans Asperger und Leo Kanner sich ja ausschließlich auf Jungs bezogen. Es ja demzufolge auch keine weiblich gelesene Autismusdiagnostik gibt bislang, ne? Wo man ja auch nochmal vielleicht bestimmte Aspekte mehr in Fokus nehmen müsste.
Das ist ganz wichtig. Also es hat tatsächlich, sprach ja Hans Asperger so davon, dass er das als eine Extremvariante des männlichen Charakters bezeichnet hat. Er hat bei Mädchen die gleichen Verhaltensweisen anders und negativer beschrieben, dann eben auch als Renitenz zum Beispiel und so, eben weil er sehr stark eben auch sich auf die Stärken bezogen hat. Und die hat er aber gerade das mit Intelligenz und so hat er eben den männlichen Autisten zugesprochen.
Und da kommen wir auch zu dem Punkt, weswegen Hans Asperger heute im Nachhinein stark kritisiert wird, weil er ja auch zur Zeit des Nationalsozialismus in einer psychiatrischen Einrichtung mit Gruppen von Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und diejenigen seiner Fälle, die nicht diesem Bild entsprachen, wie seine tollen Jungs, also seine interessanten kleinen Professoren, die hat er während der Euthanasieprogramme der Nationalsozialisten dann durchaus einfach fallen lassen. Also es ist erforscht worden von einem Historiker und einer Historikerin und in eine Anstalt gebracht, die heißt Spiegelgrund, wo sie dann wahrscheinlich zu Tode kamen oder zumindest elendig dahin vegetierten.
Das finde ich ein sehr wichtiges und auch komplexes und schwieriges Thema für die ganze Community. Teilweise wird deswegen ja der Name Aspergers auch heute diskreditiert und gesagt, es soll gar nicht mehr verwendet werden. Ich persönlich finde es sehr wichtig, diese Themen zu diskutieren, auch klarzumachen, dass Aspergers Rolle auch problematisch war. Gleichzeitig finde ich, dass das nicht seine Arbeit entwertet. Das finde ich wichtig als Thema, weil er hat schon eine bestimmte Problematik und Thematik von eben Menschen, denen man erstmal quasi auch, dass sie eben als behindert gelten könnten oder so, noch nicht ansah. Und wo das Verhalten oft anders interpretiert würde, das hat er schon sehr gut beschrieben und hat auch die Stärken und dieses besondere Intelligenzprofil beschrieben. Mhm. Und das eine quasi, wie man ihn als Menschen zu beurteilen hat und das andere, dass das durchaus innovative Forschung war, das kann so stehen bleiben daneben, dass er als Charakter nicht unproblematisch war. Ja, das finde ich wichtig.
Ich glaube, darüber könnte man fast noch eine eigene Folge machen. Klar. Ich würde mal die nächste Frage vornehmen, weil die ist auch immer wieder sehr zentral. Warum sind Autisten manchmal aggressiv? Was kann zu Aggressionen führen? Zum einen ist es ja die allgemeine Überforderung durch Reize, wie wir gehört haben. Die Wahrnehmung ist ja ein zentraler Aspekt im Autismus-Spektrum. Wenn ich also über keinen Filter verfüge, ich sitze hier also und konzentriere mich jetzt nicht nur auf das Gespräch und auf die Fragen und auf das, was ich sagen will, sondern ich bin geblendet vom Licht. Ich wundere mich über jede Handbewegung eines jeden Protagonisten, die hier im Publikum sitzen. Ich mache mir Gedanken, warum manche dunkelhaarig, blondhaarig, grauhaarig sind und ob das wichtig ist, dass sie Brillen aufhaben oder nicht. Also ganz viele Tausende von Ideen kommen zusammen und plötzlich kommt ein Husten in den Raum und ich kann alles nicht ausfiltern. Und das kann irgendwann dazu führen, dass dann das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen kommt, ne? Dass man dann in ein sogenanntes Meltdown kommt, was dann das englische Wort für Kernschmelze ist. Und wenn dann die Brennstäbe nicht mehr gekühlt werden können, fangen die Kerne an zu schmelzen, sich derartig zu erhitzen, dass ein Überdruck im Kessel entsteht. Und bei Menschen im Spektrum, die dann eben diese Reizverarbeitung nicht mehr realisieren können, dann kommt es zu einem Ausbruch, der von außen aussieht wie ein Wutausbruch. Mhm. Und das ist ja dann immer das große Rätsel. Warum ist der jetzt so wütend? Aber ist er denn wirklich wütend? Weil in einem Ausbruch im Sinne eines Meltdowns schildern viele Autistinnen, dass sie dann keinerlei Impulskontrolle haben. Wenn sie aber wütend sind, dann haben sie schon irgendein Anliegen. Sie wollen schon, dass das alle mitbekommen. Ich bin sauer, weil irgendwas nicht in meinem Sinne ist. Und dann flippe ich auch richtig robust aus. Also diese Aggression, die kann eben aus einer Reizüberflutung herauskommen. Sie kann aus einer emotionalen Erregung herauskommen. Also wenn es dann um Wut geht, weil Regeln verstoßen wurden, weil über jemanden gesprochen wird, weil etwas kaputt gegangen ist. Wichtig ist, dass wir immer wieder fragen, was führt gerade zu diesem Ausbruch? Mhm. Oft wird ja interpretiert, dieser Mensch will mich herausfordern, will mich provozieren. Mhm. Wenn wir dann Meltdown sind, kann man schon mal nicht von Provokation reden. Ich habe keine Absichten. Ich kann einfach nicht mehr anders.
Das finde ich sehr wichtig tatsächlich, weil das ist was, wo niemand mehr drunter leidet in dem Moment als der autistische Mensch. Wenn ein autistischer Mensch wirklich einen totalen Meltdown hat, ist er oder sie dem ausgeliefert. Und das hat mit Manipulation oder irgendwas durchsetzen wollen nichts zu tun. Das finde ich sehr wichtig, das deutlich zu machen.
Was hast du denn da für Strategien für dich entwickelt, wenn sowas in dir passiert?
Also ich versuche eigentlich, die Situation dann rechtzeitig zu verlassen. Also das wenn ich jetzt wirklich merke, irgendwas wird mir zu viel, kann ich inzwischen besser. Das ist was, was ich früher schwerer fand. Der größte Fehler ist dann, Menschen in irgendeiner Form, wie auch immer, sich zurückziehen und am Gehen zu hindern. Weil, dass man sagt, ach, bleib doch noch oder so, weil wenn man schon merkt, es ist zu viel, jetzt sollte ich hier gehen, dann sollte ein autistischer Mensch das auch tun können. Hm. Und wirklich, was ich da noch wichtig finde, einmal das dann zu akzeptieren und nicht als irgendwie gegen einen selbst gerichtet oder feindlich, unfreundlich oder so zu interpretieren.
Und das immer wieder verstehen zu wollen. Also dieses Vertrauen zu haben, ja, es gibt einen Hintergrund und auch ein häufiger Grund zur Aggression ist ja auch eben die Fähigkeit oder nicht mehr Fähigkeit zu kommunizieren. Mhm. Und wir haben ja eben jetzt hier gerade viel über verbale AutistInnen gesprochen und es gibt ja aber eben auch sehr, sehr viele, die nicht verbal sind, die also nicht über Verbalsprache verfügen. Das heißt, sie sind die ganze Zeit nicht in der Lage, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und haben auch gar keine Idee, wie sie das tun sollen, weil auch die Bindung ja nicht sicher ist. Also da haben wir noch einen Grundbedürfnis, das aus dem Lot geraten ist. Und das sind leider vielfältige Gründe von Aggression. Und das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage, nämlich auch, wie kommt man aus einem autistischen Burnout heraus? Dass man irgendwann eigentlich wie in so einer dauerhaften Reizüberflutungsschleife ist. Ich weiß nicht, ob dir in deinem Umfeld da auch schon Menschen begegnet sind und was ihnen eigentlich dabei geholfen hat.
Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Situation, in der viele erwachsene autistische Menschen auch landen, einfach dadurch, dass sie eigentlich viele Jahre über die eigenen Grenzen gegangen sind und eben auch quasi auch gerade, wenn man die Diagnose auch noch nicht hatte, einem diese Grenzen ja auch abgesprochen worden sind, so im Sinne von, da gewöhnt man sich dran, da muss man durch und so weiter. Und dann ist das so, viele werden dadurch leider dann sagen, auch sie sind arbeitsunfähig geworden oder so, weil die Akkus leer gebrannt sind. Das heißt, sie laden sich nur noch sehr langsam auf quasi und auch nicht besonders hoch und das ist ganz schnell wieder unten. Ich persönlich glaube schon, dass autistische Menschen sich aus so einer Situation wieder regenerieren auch können. Und wenn dann der Druck weg ist, dann kann das oft so sein, dass ein Mensch dann so ganz langsam vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Energie hat, sich auch seinen Interessen zu widmen, weil was ganz typisch ist, autistische Menschen sind oft sehr intrinsisch motiviert, das ist ihnen wichtig, die Dinge, für die sie sich interessieren, sind ihnen wichtig. Und in so einem autistischen Burnout kann das sein, dass die ganzen Interessen und auch die Fähigkeiten, dass das irgendwie in dem Moment nicht zugänglich ist oder der autistische Mensch das Gefühl hat, das ist alles weg, das habe ich alles verloren. Mhm. Und das kann wiederkommen, aber dafür braucht es wirklich ganz viel Raum und Ruhe, sich auch wieder ausprobieren zu können Und das ist ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft. Aber ich würde sagen, Verständnis, dass das Umfeld versucht, so viel wie möglich auch Verständnis zu haben, den Menschen vielleicht auch Angebote zu machen, dass klar ist, wir sind da, wenn du was möchtest, aber du musst nicht. Und unser Angebot hat kein Ablaufdatum.
Zeit geben.
Ja. Genau, Zeit das ist geben. Ganz, ganz wichtig.
Unsere Zeit ist hierbei zu Ende. Wir haben jetzt eigentlich schon unser Limit erreicht. Vielleicht noch zwei schon. Minuten.
Okay. Ja.
Imke und Marco, ich würde so gerne mit euch noch ganz viele weitere Fragen beantworten. Ich kann euch nur sagen, hört unseren Podcast weiter, dann werden sie nach und nach beantwortet. Ihr könnt uns auch schreiben und vor allen Dingen sagt anderen Leuten, dass ihr da einen Podcast entdeckt habt, wo man sehr interessante Menschen kennenlernen kann. Also empfiehlt uns weiter. Wir sind auf allen Kanälen, wo man so Podcasts hören kann, zu finden. Erzählt es weiter, denn es gibt dann eben Themen, über die man wunderbar plaudern kann und gar nicht mehr aufhören will. Aber wir müssen aufhören.
Wobei,
ich danke
gleich
euch.
Im Deep Talk.
Genau. Ich danke euch.
Herzlichen Dank. Und mir auch.
Das war spektakulär.
Und die Restfragen können wir
Eltern
auch bei
Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.
So, was wolltest du gerade sagen?
Ich glaube, das musst du schneiden, oder?
Ja.